Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was bedeutet es, unter der Gnade zu sein? Und warum herrscht die Sünde nicht mehr über uns, wenn wir unter der Gnade sind? Wir hatten in der letzten Predigt uns mit der Frage beschäftigt, was es heißt, nicht mehr unter dem Gesetz zu sein. Sie werden sich daran erinnern, dass in Römer im 6. Kapitel davon die Rede ist, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade und dass deshalb die Sünde nicht mehr über uns herrschen kann. Wie ist dies zu verstehen? In der letzten Sendung hatte ich erklärt, dass die Tatsache, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, bedeutet, dass wir nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes sind. Schauen Sie, wenn wir sündigen, dann übertreten wir das Gesetz. Und der Sünde Sold ist der Tod, der ewige Tod. Und selbst wenn wir nach der Übertretung des Gesetzes gerecht leben würden, in keinster Weise mehr etwas Falsches tun würden, denken würden, sagen würden, dann wäre die Strafe nach wie vor unser Tod. Weil das, was wir nun tun können, ja nicht das negiert, was wir in der Vergangenheit getan haben. Und da ist jetzt der Punkt erreicht, wo wir über die Gnade sprechen müssen, über die Tatsache, dass wir unter der Gnade sind. Schauen Sie, Gnade ist etwas, was uns die Strafe des Todes erlässt. Das bedeutet nicht, wie ich zeigen werde, wie ich bereits in der letzten Sendung gezeigt habe, dass wir von daher nun frei sind zu sündigen, dass wir nun frei sind, das Gesetz zu brechen. Das bedeutet es keineswegs. Und einige haben mir geschrieben und gesagt, ja, aber wir können das Gesetz nicht halten, es ist uns unmöglich, es zu halten, von daher sind wir frei vom Gesetz. Nur das ist absolut total verkehrt. Richtig ist, dass wir auf uns gestellt das Gesetz nicht halten können. Auch das hat, wie wir jetzt zeigen werden, mit Gnade zu tun, mit dem Weg, das Gesetz halten zu können. Nun, jemand hat mir geschrieben, eine sehr bemerkenswerte Ausführung, im Hinblick auf 1. Korinther 15 und Vers 56, denn ich hatte in der letzten Predigt zum Abschluss diese Stelle kurz erwähnt. Und da heißt es ja, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Und der Autor schreibt hier, die Sünde hat Macht über uns, weil es das Gesetz gibt, das geistliche Gesetz, das wir heute von Gott abgeschnitten nicht halten können. Damit haben alle gesündigt, das Gesetz übertreten und die Todesstrafe über sich gebracht. Diese Konsequenz der Sünde hat Macht über uns, weil wir nichts tun können, um diese Strafe von uns zu nehmen. Da kommt dann Jesus Christus und Gottes Gnade ins Spiel. Trotzdem finde ich das hier schwer verständlich formuliert. Es wäre verständlicher, wenn es heißen würde, die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz oder kommt mit dem Gesetz. Ich stolpere über das Wort ist. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Nun, interessant ist, meine Damen und Herren, dass im griechischen Urtext dieses Wort ist nicht zu finden ist. Wenn wir hier lesen, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz, dann hat man das Wort ist ergänzt, weil im griechischen Urtext nicht ein Verb genannt ist. Und wenn man hier, wie dieser Autor es vorschlägt, anstelle von dem Wort ist, das Wort kommt aus oder kommt mit, ergänzen will, ist das total legitim. Die Sache ist eben die, das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Das Gesetz befreit uns aber nicht von der Sünde. Es hilft uns ja nicht, sozusagen, aufgrund des Gesetzes die Sünde nicht zu begehen. Das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Wir müssen einen Weg finden, es zu halten. Und wenn wir sündigen, wenn wir das Gesetz übertreten, dann haben wir die Todesstrafe über uns gebracht. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Aber wir sind heute nicht mehr unter dem Gesetz, unter der Todesstrafe, weil uns die Todesstrafe erlassen wurde. Wir werden heute uns näher mit dieser Frage und dieser Tatsache beschäftigen. Aber wenn wir noch einmal zurückkehren zu 1. Korinther 15, die Verse 54 und oder vielmehr 56 und 57, wo wir gelesen hatten, der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz, kommt durch das Gesetz, wird durch das Gesetz erklärt, wie man immer es übersetzen will. Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Schauen Sie, Gott gibt uns den Sieg. Der Sieg ist eine Gabe Gottes. Der Sieg ist nicht etwas, was wir uns verdienen. Der Sieg ist nicht etwas, das uns gegeben wird, weil wir so gute, großartige Menschen sind. Der Sieg ist eine Gabe. Und wir werden gleich noch sehen, was mit diesem Sieg gemeint ist. Schauen Sie, Gott, der Vater, durch Jesus Christus, bietet uns Gnade an, sodass wir von der Todesstrafe befreit werden können. Aber wir müssen die Gnade Gottes annehmen. Und das bedeutet, unter der Gnade zu sein. Wenn wir die Gnade Gottes, die uns Gott anbietet, annehmen, sind wir unter der Gnade. Wir sind unter dem Schutz Gottes. In Matthäus Kapitel 23 gebraucht Christus eine ähnliche Analogie, um dies deutlich zu machen. Matthäus 23 und lesen wir einmal Vers 37. Matthäus 23 und Vers 37. Es geht mir hier um das Wort unter. Wir hatten ja auch bereits in der letzten Sendung gesehen, dass es im Griechischen hupo heißt. Und das ist mit unter übersetzt. Nun, dieses Wort wird auch hier in Matthäus 23, 37 gebraucht. Schauen Sie, wenn es heißt, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, in beiden Fällen finden wir das Wort hupo, H-U-P-O. Wir finden es aber auch hier in Matthäus 23 und in Vers 37, wo wir Folgendes lesen. Jerusalem, Jerusalem, sagt Christus hier, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Schauen Sie, eine Henne versammelt die Küken unter ihren Flügeln, beschützt sie vor Verderben, beschützt sie vor Unheil, beschützt sie vor einem Feind. Gott bietet uns diesen Schutz heute an. Hier, Christus sagt, ihr habt es nicht gewollt, ihr habt diesen Schutz nicht annehmen wollen. Ihr habt die Gnade Gottes nicht annehmen wollen. Nun, wie sieht es mit uns heute aus? Wir finden eine weitere Stelle in 1. Petrus Kapitel 5. In 1. Petrus Kapitel 5, die Verse 6 bis 7. So demütigt euch nun unter, das gleiche griechische Wort, die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Schauen Sie, wir sollen uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Wir sollen diesen Schutz erlangen, die Hilfe erlangen, indem wir uns unter seine Flügel begeben, sozusagen. Und wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen, nicht den Mut verlieren, sondern wir sollen unsere Sorgen ihm übertragen und er wird für uns sorgen. Wenn wir diese Gnade Gottes annehmen, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, unter der Todesstrafe, sondern wir sind unter der Gnade, die uns die Todesstrafe erlässt. Es ist so, wie wenn wir uns unter die Flügel einer Henne begeben, unter die Autorität, unter den Schutz Gottes. Und diese Idee wird auch wiederum in anderen Stellen zum Ausdruck gebracht, in Matthäus Kapitel 8 und Vers 9, und ich lese dies jetzt aus der Menge-Übersetzung vor. Matthäus 8 und in Vers 9. Da sagt jetzt ein Soldat, ein Hauptmann, zu Christus, er hat ihn gebeten, den Knecht, den Diener zu heilen. Ich bin ja auch ein Mann, der unter höherem Befehl steht und habe Mannschaften unter mir. Und wenn ich zu dem einen sage, gehe, so geht er. Und zu dem anderen komme, so kommt er. Und zu meinem Diener tue das, so tut er es. In anderen Worten, hier wird dieses Wort unter, das gleiche griechische Wort wiederum, mit Autorität in Verbindung gebracht. Man ist unter der Autorität, unter der Herrschaft In diesem Falle sagt der Hauptmann, bin ich unter der Herrschaft höherer Autoritäten. Wir sind heute unter der Herrschaft Gottes des Vaters und Jesu Christi. Auch in Lukas Kapitel 7 und Vers 8, wiederum aus der Mengebibel zitiert, da lesen wir in Lukas 7 und Vers 8 eine Parallelstelle. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Mannschaften unter mir. Und wenn ich zu dem einen sage, gehe, so geht er, zu dem anderen kommt, so kommt er, zu meinem Diener tue das, so tut er es. Auch hier wiederum die gleiche Überlegung. Er ist unter Vorgesetzten, er ist unter Autorität, er ist unter Herrschaft. Wir sind unter Herrschaft, wenn wir unter der Gnade Gottes sind, wie ich gleich zeigen werde noch. Die Gnade ist keinerlei Freibrief zur Sünde. Nein, wir sind unter dem Schutz, unter der Autorität, unter der Herrschaft Gottes. Und diese Parallelität mit der Henne, die versucht, die Küken unter ihre Flügel zu bringen, die findet sich auch in Psalm 17. Schauen wir uns das einmal kurz an. In Psalm 17 und Vers 8, wiederum jetzt aus der revidierten Lutherbibel zitiert. Psalm 17, Vers 8. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel, sagt hier David. Ganz genau die gleiche Parallelität, die auch nachher Christus anwendet. Und auch in Psalm 36. In Psalm 36 und lesen wir hier in Vers 8. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, man könnte sagen, deine Gnade, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Schauen Sie, die Güte, die Gnade Gottes ist wie eine Zuflucht, ist wie die Zuflucht, die man erhält, weil man sich unter den Flügeln begibt, unter den Flügeln Schutz findet. Und wir haben heute eigentlich auch noch ähnliche Terminologie. Wir sagen zwar, wenn wir nicht religiös denken, Worte wie unter der Gnade, aber wir sagen zum Beispiel, wir sind unter Alkoholeinfluss. Das heißt, der Alkohol hat Herrschaft über uns. Oder wir sind unter und stehen unter Beobachtung. Also jemand beobachtet uns. Vielleicht haben wir etwas Falsches getan. Wir werden jetzt beobachtet, um zu sehen, wie wir uns verhalten. Und so sind wir heute unter der Gnade, nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes. Nun, was ist Gnade? Und was bedeutet das jetzt genau, dass man unter Gottes Gnade ist? Zunächst einmal, ganz allgemein definiert, könnte man sagen, dass Gnade ist eine unverdiente Gunst. Natürlich hat es auch mit unverdienter Vergebung zu tun, mit unverdienter Barmherzigkeit, mit unverdientem Mitleid. Das Wort Gnade leitet sich von dem griechischen Wort Charis ab, C-H-A-R-I-S. Und das Wort Charisma zum Beispiel kommt davon her. Es ist etwas, was einem anhängt sozusagen, etwas Günstiges, eine Gunst, etwas, was natürlich, wenn man es richtig anwendet, einen sehr vorteilhaft erscheinen lässt. Gnade, Gottes Gnade ist ein Geschenk. Wir hatten eben gelesen, dass es die Kraft Gottes ist und dass es Gott ist, der uns den Sieg schenkt, uns den Sieg gibt. Und wie wir sehen werden, geschieht dies aus Gnade. Also Gnade ist ein Geschenk. Gnade beinhaltet Vergebung der Sünde und damit die Hintansetzung, die Beseitigung der Todesstrafe. Wir sind frei durch Gnade gerechtfertigt worden. Mit anderen Worten, wenn wir bereuen, wenn wir wirklich bereuen, dass wir gesündigt haben, wenn wir das Opfer Jesu Christi zur Vergebung unserer Sünden annehmen, dann werden wir gerechtfertigt, weil uns da nämlich die Gnade Gottes bedeckt, vor der Todesstrafe beschützt, die wird uns vergeben. Wiederum schauen wir uns dies einmal in Römer Kapitel 3 an, die Verse 23 und 24. Und auch hier möchte ich dies aus der Mengebibel vorlesen, weil das hier sehr schön zum Ausdruck gebracht wird. Es geht hier um Rechtfertigung. Römer Kapitel 3 und angefangen in Vers 23. Ich lese die Verse 23 und 24. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. Man kann auch übersetzen, sie ermangeln der Herrlichkeit, die Gott einem geben will. So werden sie umsonst, und dann hat die Mengebibel die folgende Anmerkung, oder geschenkweise oder ohne eigenes Verdienst. So werden sie also umsonst, geschenkweise, durch seine Gnade gerechtfertigt, vermöge oder aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist oder die in Christus Jesus erfolgt ist. Also wir werden aufgrund von Gnade umsonst gerechtfertigt. Wir werden gerechtfertigt im Sinne, dass die Todesstrafe weggewischt wird, dass die Vergehen, die wir begangen haben, weggewischt werden, als ob sie nie geschehen seien. Dadurch erlangen wir Gerechtfertigung oder Rechtfertigung vor Gott. Wir können uns nicht selbst rechtfertigen. Nichts, was wir tun können, kann uns rechtfertigen, kann die Strafe für die Sünde, die wir begangen haben, wegnehmen. Wie ich sagte, selbst unser fehlerfreies Leben, wenn es das überhaupt gäbe, nach unserer Bekehrung, würde nicht die Strafe, die wir über uns gebracht haben, wegwischen. Die besteht ja nach wie vor. Sie muss uns erlassen werden. Es ist eben Gott durch Jesus Christus, der uns diese Todesstrafe erlässt. Wiederum schauen wir uns Galater Kapitel 5 an, Vers 4 in der Mengeübersetzung. Galater Kapitel 5. Und in Vers 4. Aus der Verbindung mit Christus seid ihr ausgeschieden, wenn ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid dann aus der Gnade herausgefallen. Schauen Sie, wir können nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Wenn wir meinen, wir könnten jetzt aufgrund unseres fehlerfreien Verhaltens von nun an gerechtfertigt werden durch das Gesetz, weil wir es halten, haben wir nicht begriffen, dass wir nach wie vor schuldig sind, dass wir nach wie vor die Todesstrafe über unserem Haupte schweben haben. Und nur alleine die Gnade Gottes kann uns diese Todesstrafe wegnehmen. Auch im Buch Titus, Kapitel 3, und Vers 7. Ich möchte auch dies wiederum aus der Mengebibel vorlesen. Titus, Kapitel 3 und in Vers 7. Damit wir durch seine, das heißt Christi, Gnade gerecht gesprochen und unsere Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also wir sollen, noch einmal gesagt, durch die Gnade, dieses freie Geschenk Jesu Christi, gerecht gesprochen werden, gerechtfertigt werden. Die Todesstrafe wird von uns genommen, sodass wir nun Hoffnung haben können, das ewige Leben zu ererben. Das wird uns hier gesagt. Wir müssen diese Rechtfertigung durch die Gnade erlangen. Und wenn wir sie erlangen, dann, schauen Sie, und nur dann, können wir Hoffnung haben auf das ewige Leben. Wenn wir in Sünde beharren, wenn wir meinen, die Gnade Gottes gibt uns den Freibrief zur Sünde, wir können tun und lassen, was wir wollen, dann können wir eigentlich nicht die Hoffnung haben auf das ewige Leben. In Römer Kapitel 6 und Vers 23. Ich gehe jetzt zu der revidierten Lutherbibel zurück. Römer Kapitel 6 und Vers 23. Was lesen wir hier? Der Sünde Sold ist der Tod, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Die Gabe Gottes aber, die Gabe Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also zunächst einmal muss die Todesstrafe von uns genommen werden, sodass wir die Gabe des ewigen Lebens erhalten können. Und diese Gabe des ewigen Lebens wird uns aufgrund von Gnade gewährt. In 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3, denn ich werde Ihnen zeigen heute, dass Gnade sehr viel mehr ist als nur Vergebung vergangener Sünde. 1. Petrus 3 und in Vers 7. Da heißt es, desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen, mit den Frauen, zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des ewigen Lebens. Und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Nun, das Wort gemeinsam steht nicht im Griechischen, aber es ist keineswegs verkehrt, dass Ehemann und Ehefrau hin und wieder gemeinsam sogar miteinander beten. Und zwar gemeinsam in dem Sinn, dass sie sich zusammen niederknien und abwechselnd beten, auch laut beten. Daran ist nichts Verkehrtes. Aber natürlich sollte man sich die Zeit nehmen, auch ganz individuell alleine im stillen Kämmerlein zu beten, wie es heißt. Aber hier geht es um die Gnade des Lebens. Das ewige Leben ist etwas, was uns gegeben werden muss. Viele meinen heute, sie hätten bereits schon ewiges Leben in sich. Sie hätten bereits schon eine unsterbliche Seele. Und wenn man stirbt, dann lebt die unsterbliche Seele weiter und geht entweder in die Hölle oder in das Fegefeuer oder in einen Limbo oder in den Himmel. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Schauen Sie, die Bibel lehrt, dass Sie ein Mensch sind, der sterblich ist. Aus Staub wurde der Mensch gemacht, zu Staub wird er wieder werden. Wenn Sie sterben, haben Sie keinerlei Bewusstsein. Sie müssen auferweckt werden aus dem Schlaf des Todes. Und das ewige Leben erlangen Sie aufgrund von Gnade. Sie erlangen es, weil es Ihnen gegeben werden muss. Sie haben es nicht von sich aus. Und das ist auch wiederum etwas, was hier die Bibel deutlich zum Ausdruck bringt. Sie sollen Erben des ewigen Lebens sein, das sie aufgrund von Gnade angeboten bekommen, als ein Geschenk Gottes. Also Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist nicht etwas, das sie sich verdienen können. Ob es jetzt um Vergebung der Sünde geht oder um die anderen Privilegien, von denen wir heute sprechen wollen. Wir sind nicht berechtigt in dem Sinne, dass wir jetzt uns dies als Verdienst anrechnen könnten, das, was Gott uns geben will, zu erlangen. Es geschieht dies aus Gnade. Römer Kapitel 5, auch das wiederum aus der Mengebibel zitiert. Römer Kapitel 5 und in Vers 15. Es gibt immer noch Leute, die uns hin und wieder schreiben und meinen, wir predigten, dass wir uns das ewige Leben verdienen müssten. Das predigen wir keineswegs. Das ewige Leben ist ein Geschenk, das uns Gott geben muss. Und es wird uns aufgrund von Gnade zuteil. Römer Kapitel 5 und Vers 15 in der Mengebibel, da steht Folgendes. Jedoch verhält es sich mit der Gnadengabe Jesu nicht so wie mit der Übertretung Adams. Denn wenn dort die Übertretung des einen den Tod der vielen oder aller Menschen zur Folge gehabt hat, so hat auch hier die Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen, Jesus Christus, erst recht an den vielen oder für die vielen überreich erwiesen oder sich ausgewirkt. Schauen Sie, die Übertretung des Gesetzes durch Adam brachte natürlich den Tod. Und jeder, wie wir lesen werden, nach Adam hat ebenfalls gesündigt und hat damit auch den Tod über sich gebracht. Und das war ganz automatisch der Fall, weil nämlich alle dem Beispiel von Adam gefolgt sind. Aber hier kommt Christus und er ist für uns gestorben. Und er kann uns jetzt die Gnadengabe des ewigen Lebens geben. Zunächst einmal die Gnadengabe der Vergebung der Sünde, die Todesstrafe wegnehmen von uns und dann die Gnadengabe des ewigen Lebens. Lassen Sie es mich noch einmal vorlesen aus der Menge Bibel. Ich finde das sehr schön hier übersetzt in Römer 5 und Vers 15, wo es hier heißt, ist irgendwie klein geschrieben, muss ich erstmal finden hier, jedoch verhält es sich mit der Gnadengabe Jesu nicht so wie mit der Übertretung Adams. Denn wenn dort die Übertretung des einen den Tod der vielen oder aller Menschen zur Folge gehabt hat, so hat sich hier die Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen, Jesus Christus, erst recht an den vielen überreich erwiesen. Überreich erwiesen. Aber es ist die Gnadengabe. Darum geht es hier. Es ist die Gnadengabe, die uns Vergebung der Sünde gibt, die uns ewiges Leben letztendlich geben kann. 1. Korinther, Kapitel 1. Ich kehre jetzt wiederum zu der revidierten Lutherbibel zurück. 1. Korinther, Kapitel 1 und in Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In diesem einen kurzen Satz wird viel gesagt. Es geht hier um eine Gnadengabe Gottes, die Gott gibt, aber er gibt sie in und durch Christus Jesus. In keinem anderen ist das Heil. Wir können durch keinen anderen Menschen, durch keinen anderen Namen gerettet werden, als alleine durch den Namen Jesu Christi. Denn schauen Sie, Jesus Christus, der war immer schon ein Gottwesen. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo die Gottfamilie nicht aus Gott dem Vater und Jesus Christus stammte und bestand. Schauen Sie, einige meinen, Christus sei erschaffen worden. Er sei der Erstling der Schöpfung. Mit anderen Worten, er sei als Erster erschaffen worden. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Ich wage Ihnen Folgendes zu sagen. Wenn das der Fall wäre, hätten Sie keinen Erlöser. Nein, Jesus Christus war Gott. Er war sogar der Gott des Alten Testamentes. Er war derjenige, der mit den Israeliten im Alten Testament direkt verkehrte. Wir haben eine kostenlose Broschüre. Jesus Christus. Ein großes Geheimnis. Für viele Menschen ist Jesus Christus ein großes Geheimnis. Diese Broschüre wird Ihnen anhand der Bibel zeigen, dass Jesus Christus immer schon die zweite Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie war. Und als Gott wurde er ein Mensch und starb für uns und litt für uns und überwand die Sünde im Fleisch für uns. Er war derjenige, der den Menschen erschaffen hat. Gott, der Vater, hat durch Christus alles erschaffen, unter anderem auch den Menschen. Er war Gott, schauen Sie. Sein Leben war viel mehr wert als das Leben aller Menschen zusammengenommen. Deswegen war dies ein großartiges Opfer, das er für uns erbracht hat. Die Idee, dass Christus irgendwie erschaffen worden sein soll, ein Engel gewesen sein soll, ist, ich will es ganz offen sagen, eine Gotteslästerung. Es ist nicht das, was die Bibel lehrt. Es ist eine sehr gefährliche und falsche und irreführende Idee. In Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3. Da lesen wir Vers 7. Epheser Kapitel 3 und Vers 7. Da sagt Paulus, dass er dessen Diener geworden ist durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Also schauen Sie, hier wurde der Paulus ein Diener geworden, oder ist ein Diener geworden, durch die Gabe der Gnade Gottes, die ihm nach der mächtigen Kraft Gottes gegeben wurde. Alles dies deutet klar und deutlich darauf hin, dass Gnade etwas ist, was uns gegeben werden muss. Und die Vergünstigungen, die Privilegien, die sind alle uns gegeben worden. Die haben wir uns nicht selbst irgendwo verdient oder erarbeitet, wenn es um geistliche Privilegien geht. Selbst ihre Berufung, die Tatsache, dass sie überhaupt von Gott berufen worden sind, die Tatsache, dass sie überhaupt mir jetzt zuhören und hoffentlich verstehen können, was gesagt wird, anhand der Bibel, alles dies ist ein Gnadengeschenk. Sie haben das nicht von sich aus sich erarbeitet, aufgrund ihrer eigenen intellektuellen Weisheit und Klugheit, dass sie auf einmal jetzt die Bibel verstehen, weil sie so ein kluger, geistlich orientierter Mensch sind. Keineswegs. Wenn sie die Bibel verstehen, dann deshalb, weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Schauen wir uns dies an. In Galater Kapitel 1 und Vers 15. Galater Kapitel 1 und Vers 15. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Also Gott hatte bereits schon, als Paulus noch im Mutterleibe war, den Vorsatz gehabt, Paulus dann später zu berufen, zu seiner Wahrheit zu berufen. Und zwar geschah dies, wie wir gelesen haben, aus Gnade. Es geschah nicht deshalb, weil der Paulus so ein intelligenter Mensch war, der so alles richtig gemacht hätte, ganz im Gegenteil. Paulus hat ja, wie wir wissen, sehr schwer gesündigt vor seiner Berufung. Aber er wurde aufgrund von Gnade berufen. Und in Johannes Kapitel 6, da zeigt uns Jesus Christus etwas sehr Wichtiges. Diejenigen, die heute meinen, sie seien Christen, weil sie alles dies so richtig von sich aus verstanden haben, und sogar machen sie noch den weiteren Fehler, dass sie sich da jetzt als Prediger ausgeben. Und die Frage stellt sich dann immer, ja, wer hat sie denn zum Prediger ordiniert? Aber was sagt Christus hier in Johannes Kapitel 6 und Vers 44? Er sagt, es kann niemand zu mir kommen. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und dann, wenn dieser Prozess in Gang gekommen ist und die Person sich bewährt haben sollte, dann heißt es, werde ich ihn auferwecken am jüngsten Tage. Zunächst einmal muss der Vater jemanden ziehen, berufen, zu Christus berufen. Und dies geschieht aufgrund von Gnade. Johannes Kapitel 6 und Vers 65 ergänzt Folgendes. Er sprach, niemand, oder darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Es muss vom Vater gegeben sein. Das Geschenk der Gnade muss einen erreichen, damit man überhaupt zu Jesus Christus, zu Gott dem Vater kommen kann. Die Berufung geschieht aufgrund von Gnade. In Römer Kapitel 2 und Vers 4, wiederum aus der Menge Bibel zitiert, da lesen wir Folgendes. Römer Kapitel 2 und Vers 4. Oder verachtest du oder verkennst du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße, in Anmerkung hier Sinnesänderung, führen will? Es ist Gottes Güte, es ist Gottes Gnade, die einem Reue schenkt, anbietet. Viele müssen bereuen. Viele haben eine große Notwendigkeit zu bereuen. Und ich spreche jetzt nicht nur von Menschen, die zur Wahrheit jetzt geleitet werden. Ich spreche sogar von Menschen, die in der Wahrheit stehen und gleichwohl nach wie vor aufgrund von Selbstgerechtigkeit, von Überheblichkeit, aufgrund von anderen Problematiken nicht erkennen, dass sie sich unter die allmächtige, herrliche Hand Gottes demütigen müssen. Und dazu gehört Reue. Dazu gehört eine Sinnesänderung. Und Gott bietet einem diese Reue an aufgrund von Gnade. Aber man muss sie natürlich annehmen. Und dazu gehört auch manchmal, dass man ein wenig seinen Stolz verliert und sich eingesteht, ja, ich lebe falsch. Ich denke falsch. Ich lebe nicht so, ich denke nicht so, ich tue nicht das, was ich tun und denken sollte. Schauen Sie, die Berufung kommt aufgrund von Gnade. Reue wird Ihnen aufgrund von Gnade angeboten. Und das Gleiche gilt für Ihren Glauben. Wussten Sie, dass Sie von sich aus auch nicht glauben können? Natürlich können Sie nicht glauben, wenn Gott Ihnen zunächst einmal Ihren Verstand nicht öffnet. Aber selbst wenn Ihr Verstand geöffnet wird, ist auch der Glaube eine Gabe Gottes, die Ihnen aufgrund von Gnade gegeben wird. Apostelgeschichte 18. Apostelgeschichte 18. Und lesen wir einmal Vers 27. Als er aber nach Achaia reisen wollte, da schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Der Glaube war ihnen aufgrund von Gabe, einem unverdienten Geschenk, gegeben worden. Und wenn wir die Gabe, die Gnade des Glaubens erlangt haben, dann können wir gerettet werden. Dann können wir das Heil erlangen. Auch hier wiederum aufgrund von Gnade. Apostelgeschichte 15 und Vers 11, und wiederum lese ich dies jetzt aus der Menge-Bibel vor. Apostelgeschichte 15 und Vers 11. Nein, durch die Gnade des Herrn Jesus glauben wir auf dieselbe Weise, die Rettung oder das Heil zu erlangen, wie auch jene, sagt der Petrus hier. Noch einmal, aufgrund des Glaubens glauben wir, dass wir das Heil erlangen werden aufgrund von Gnade. Also auch das Heil, die Rettung, das Heil, um das es hier geht, wird einem aufgrund von Gnade zuteil. Und so lesen wir dies auch in Epheser Kapitel 2 und Vers 8. Ich kehre wieder zu der revidierten Lutherbibel zurück. Ich hätte auch bei der Menge-Bibel bleiben können, aber ich lese ja hauptsächlich aus der revidierten Lutherbibel. Epheser Kapitel 2 und Vers 8, wo es heißt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, seid ihr gerettet worden. Zunächst einmal gerettet vor dem ewigen Tod, weil uns die Sünde, die Todesstrafe vergeben wurde. Aber das Heil, die Errettung, ist ein Prozess. Es heißt zunächst einmal, wir werden oder wir wurden gerettet aufgrund Vergebung von Sünde, aufgrund von Gnade. Wir werden zurzeit gerettet im buchstäblichen Sinne, kontinuierlich. Und wir werden letztendlich das Heil erlangen, die Rettung erlangen, wenn Christus zurückkommt. Also wie gesagt, ein Prozess wird hier beschrieben. Und alles dies wird hier zusammengefasst mit diesen Worten. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Der Glaube und die Gnade und die Errettung, das Heil, alles dies ist Gottes Gabe. Und das heißt ja nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Es geht nicht darum, dass wir aufgrund von unseren Werken gerettet worden sind, dass wir aufgrund von Werken uns das Heil verdienen können, dass wir aufgrund von Werken den Glauben erlangen. Es ist alles dies Teil der Gnade. In 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 24, ich gehe jetzt mal auf die Schlachterbibel ein. In 1. Petrus 2 und Vers 24 wird nämlich auch etwas sehr Interessantes hier gesagt. Und ich möchte dann auch eine Anmerkung aus der Schlachterbibel vorlesen, um Ihnen nur zu zeigen, wie grundverkehrt manche Kommentare diese Dinge betrachten. Ich hätte auch andere Anmerkungen vorlesen können, aber ich lese hier mal die Schlachterbibel vor. Zunächst einmal 1. Petrus 2 und Vers 24. Da wird hier Folgendes zunächst einmal übersetzt. 'Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leibe getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.' Auch das ist sehr wichtig. Das heißt, wir sind der Sünde gestorben, sollen der Gerechtigkeit leben. Nun, hören wir uns einmal die Anmerkung in der Schlachterbibel zu dieser Stelle an. Da heißt es zunächst einmal, wir sind den Sünden gestorben. Die sagen hier, das ist wahr aufgrund des Wunders, in Christus zu sein. Wir sind in dem Sinne der Sünde gestorben, achten Sie jetzt, dass wir die Sünde oder vielmehr die Strafe, den Tod gezahlt haben, indem wir in Christus waren, als er unser Stellvertreter war und für unser Stellvertreter, als unser Stellvertreter starb. Ich lese Ihnen das noch einmal vor. Wir sind den Sünden gestorben, das ist wahr, aufgrund des Wunders, in Christus zu sein. Wir sind in dem Sinne der Sünde gestorben, dass wir die Strafe, den Tod, gezahlt haben, indem wir in Christus waren, Als er als unser Stellvertreter starb, schauen Sie absolut verkehrt. Wir haben in keinster Weise die Strafe gezahlt. Christus hat die Strafe für uns gezahlt. Wir müssen aber sein Opfer annehmen. Die Idee, dass wir die Strafe gezahlt haben, weil wir in dem Augenblick, als Christus für uns starb, dass Christus bereits da schon in uns war, ist total verkehrt. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren, wie es heißt, als wir noch Feinde waren. Also hier, dieser Kommentar hat das total absolut nicht begriffen, worum es hier geht. Aber dann schreibt er wie folgt. Wir wurden nicht nur gerecht erklärt, das heißt, wir sollen der Gerechtigkeit leben, da Christus durch seinen Tod die Strafe für unsere Sünden gezahlt hat, aha, jetzt haben Sie es richtig, sondern wir sind auch auferstanden, um durch die Kraft des Heiligen Geistes in einem neuen Leben zu wandeln. Mit anderen Worten, um der Gerechtigkeit zu leben. Das ist richtig. Durch die Kraft des Heiligen Geistes sollen wir in einem neuen Leben wandeln. Wir werden aber noch gleich sehen, was das bedeutet. Aber schauen Sie, wie die Verwirrung groß ist im sogenannten orthodoxen Christentum. Und Sie müssen aufpassen, wenn Sie jetzt traditionelle Kommentare lesen, sagen wir einmal, und meinen, ach ja, was die da so sagen, das können wir ruhig akzeptieren, denn die verstehen das besser als ich, die haben ja Theologie studiert. Nein, die sind in den meisten Fällen total absolut verwirrt, wie ich das bereits in der letzten Predigt gesagt habe. Die Tatsache, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, unter der Todesstrafe, sondern unter der Gnade, die uns Sünde vergibt, bedeutet jetzt nicht, dass wir nun nicht mehr das Gesetz zu halten hätten. Denn kehren wir zu Römer Kapitel 6 und Vers 1 zurück. Was sagt Paulus hier in der revidierten Lutherbibel? Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren? Und was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, 1. Johannes 3 und Vers 4, Zürcher Übersetzung. Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Vers 2. Wie sollen wir in der Sünde leben, der wir doch gestorben sind? Das gleiche, was wir gerade im 1. Petrusbrief gelesen haben. Wir können nicht in der Sünde beharren. Wir können nicht weiterhin das Gesetz brechen wollen, weil wir sagen, ist ja egal, können machen, was wir wollen, denn Christi Gnade, die befreit uns ja dann wiederum von der Todesstrafe. Das ist eben gerade das, was wir nicht tun dürfen. Der Paulus, der warnt uns davor, dass wir diese falsche Idee haben. In Hebräer 12 und Vers 15. Hebräer 12 und Vers 15. Seht darauf, sagt er hier, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume und dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Seht darauf, dass ihr die Gnade nicht versäumt. Die kann man nämlich versäumen, weil man immer weiter und weiter den falschen Weg geht, weil man ja unter der Gnade ist, dann kann man letztendlich die Gnade versäumen. Und die Warnung findet sich in Judas, im Judasbrief, in Vers 4. Judas, Vers 4. Denn es gab damals auch schon Menschen, die das total falsch verstanden und gelehrt haben, die gesagt haben, nun gut, wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade und von daher herrscht die Sünde nicht mehr über uns, das ist egal, also mit anderen Worten, wie man lebt, die Sünde herrscht ja nicht mehr über uns. Das war so die Idee. Judas 4. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifungen und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus. Missbrauchen die Gnade Gottes für ihre Ausschweifungen, sagt Paulus hier. Das dürfen wir in keinster Weise tun. Wir dürfen nicht meinen, dass die Gnade ein Freibrief zur Sünde sei. In Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6 und Vers 24. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben, unseren Herrn Jesus Christus, in Unvergänglichkeit oder auch in Aufrichtigkeit. Die Gnade sei mit allen, die Jesus Christus lieb haben oder die Jesus Christus lieben. Wenn wir also Jesus Christus lieben, Wenn wir ihn lieb haben, dann wird uns die Gnade Gottes zuteil. Und wie lieben wir Christus? Wie haben wir ihn lieb? Wie können wir von daher auf die Gnade rechnen? Jetzt nicht in dem Sinne, dass wir sie uns verdienen, aber dass uns Gott sie gibt. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14 und Vers 15. Sie können nicht erwarten, dass Gott ihnen die Gnade gibt, wenn sie durch ihr Verhalten ihm zeigen, dass sie die Gnade gar nicht wollen. Dass sie sie als etwas Billiges missachten. Johannes 14 und Vers 15. Liebt ihr mich, sagt Christus, so werdet ihr meine Gebote halten. Und er sagt auch in Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, Gott der Vater und Jesus Christus, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Sie werden in uns wohnen durch den Heiligen Geist. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Auch dies ein Aspekt der Gnade Gottes. Aber schauen Sie, Gnade ist nicht etwas, was sich lediglich auf die Vergangenheit bezieht. Es ist also nicht nur die Vergebung von vergangener Sünde und damit hat die Gnade dann ihr Ziel erreicht. Das ist damit keineswegs gemeint. Ich möchte Ihnen Hebräer Kapitel 12 und Vers 28 aus der Schlachterbibel einmal vorlesen, was hier gesagt wird. Hebräer Kapitel 12 und Vers 28. Denn die Gnade Gottes, unter der wir uns befinden, muss in unserem jetzigen Leben gegenwärtig sein. Hebräer 12 und Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Und das heißt hier, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Haben Sie das mitbekommen? Paulus sagt, wir sollen ja ein unerschütterliches Reich empfangen. Wir sollen das Königreich Gottes, das Reich Gottes ererben, das ewige Leben. Wir sollen die Gnade, die uns Gott anbietet, festhalten. Und durch die Gnade sollen wir Gott auf wohlgefällige Weise mit Scheu und Ehrfurcht dienen. Schauen Sie, wie die Gnade im Zusammenhang steht zu unserem jetzigen Leben. Aufgrund der Gnade, die uns Gott anbietet, können wir Gott, sollen wir Gott mit Scheu und Ehrfurcht dienen. Wie ist das zu verstehen? Wie kann man das begreifen? Nun, in 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 1, wiederum aus der Schlachterbibel zitiert, 2. Timotheus 2 und Vers 1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir sollen die Gnade festhalten, wir sollen stark sein in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Nun, was hat das mit uns zu tun? Wie kann man stark sein in der Gnade Jesu Christi? Wie kann man diese Gnade nicht missachten? Wie kann man festhalten an dieser Gnade? Nun, einfach dadurch, dass wenn wir wahre Christen sind, dann lebt Gott der Vater und Jesus Christus in uns durch den Heiligen Geist. Dann lebt Christus in uns durch den Heiligen Geist. In Hebräer Kapitel 10 und Vers 29. In der revidierten Lutherbibel wird uns Folgendes gesagt. Hebräer 10 und Vers 29. Es geht hier um eine Warnung. Es geht hier um diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben und ihn aber dann verleugnen, nicht mehr in Anwendung bringen, oder nicht mehr sich von ihm leiten lassen im täglichen Leben. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, sagt Paulus, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, der das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde, und den Geist der Gnade schmäht. Schauen Sie, der Heilige Geist ist ein Geist der Gnade. Er ist ihnen aufgrund von Gnade gewährt worden, gegeben worden. Und er hat eine direkte Funktion im Hinblick auf Gottes Gnade in ihrem täglichen Leben. Wie ich eben schon angedeutet habe, Gnade bedeutet weitaus mehr als nur die Vergebung vergangener Sünden. Nun, wenn ich sage als nur, will ich das in keinster Weise irgendwie abtun. Es ist ausgesprochen wichtig, sogar auch für ihr ewiges Leben, dass ihnen ihre vergangenen Sünden vergeben werden und könnten sie gar kein ewiges Leben haben. Aber wie gesagt, Gnade bedeutet noch weitaus mehr als das. Ja, natürlich können sie aufgrund von Gnade Vergebung ihrer vergangenen Sünden erlangen. Aber wie sieht es heute aus? Sie leben ja heute auch in keinster Weise sündenfrei. Es gibt keinen Menschen auf Erden, auch heute nicht, egal wie lange sie schon den Heiligen Geist haben mögen, der ohne Sünde wäre, der auch heute nicht hin und wieder sündigt. Was geschieht dann? Nun, 1. Johannes Kapitel 1 zeigt uns, was dann geschieht. Auch hier wiederum kommt die Gnade Gottes zum Tragen. Schauen Sie, wir sind beständig unter der Gnade. Wir sind beständig nicht mehr unter dem Gesetz. Warum? Auch wenn wir heute sündigen, warum sind wir nach wie vor dann nicht unter dem Gesetz? Was kann jetzt geschehen, was muss geschehen, damit wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Auch heute, 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 8 und 9. 1. Johannes 1 und Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, also heute, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Schauen Sie, Sünde ist Ungerechtigkeit. Sie begehen Sünde, Sie begehen die Ungerechtigkeit. Jetzt hängt die Strafe für die Sünde, der ewige Tod, wiederum über ihren Häuptern. Die muss also jetzt weggenommen werden. Wie geschieht dies? Dadurch, dass sie zu Gott gehen, dadurch, dass sie Gott um Vergebung bitten, in aufrichtiger Weise bereuen, das Opfer Jesu Christi annehmen und dann aufgrund der Gnade Gottes wiederum Vergebung der Sünde erlangen. Die Todesstrafe wird weggewischt, die Ungerechtigkeit wird von ihnen genommen, sie werden wieder gerechtfertigt, sie sind wieder unter Gottes Gnade und sie leben wieder in richtiger Weise. Eine kontinuierliche Prozedur wird hier angesprochen. Aber jetzt das Problem. Und das ist das, wo die meisten Menschen heute nicht den richtigen Bezugspunkt mehr haben, weil sie immer noch nach wie vor versuchen, in vielen Fällen, aufgrund ihrer eigenen Kraft, aufgrund ihrer eigenen Befähigung, ihres eigenen Willens, ihrer eigenen Stärke, das Gesetz zu halten. Und sie können es nicht, denn es fehlt eine Dimension. Sie können aufgrund ihrer eigenen Kraft das Gesetz nicht halten. Schauen Sie, wir brauchen Gottes Gnade, um das Gesetz halten zu können. Und damit wird auch bereits schon die Frage andeutungsweise beantwortet, warum die Sünde nicht mehr über uns herrscht. Weil wenn wir unter der Gnade sind, dann haben wir die Kraft Gottes von Gott erlangt, das Gesetz zu halten. Nicht wir halten es, sondern Christus in uns, durch uns, hält es. Die Kraft der Sündenüberwindung wird ihnen aufgrund von Gnade durch Jesus Christus verliehen. Schauen wir uns einmal Titus Kapitel 2 an. Titus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Und ich lese hier wiederum aus der revidierten Lutherbibel. Titus Kapitel 2 und die Verse 11 und 12. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht. Die Gnade nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Schauen Sie, die Gnade befähigt uns, sie nimmt uns in Zucht, sie ermöglicht uns, auf diese Weise, in gerechter Weise zu leben. Ich möchte Ihnen hier einmal diese Stelle aus der guten Nachricht vorlesen. Nun, die gute Nachricht ist natürlich eine Interpretation. Das ist keine wortwörtliche Übersetzung. Und manchmal ist die Interpretation natürlich nicht so gut, weil sie die Stelle selbst nicht versteht. Und dann wird natürlich noch etwas hinzugedichtet. Aber wenn die Stelle richtig verstanden wird, dann ist die Interpretation ganz gut. Und hier fand ich sie sogar sehr gut, wie das hier dargestellt wird, Titus Kapitel 2. Und ich lese angefangen Vers 11. Die schreiben Folgendes. Gott hat gezeigt, dass er alle Menschen liebt und sie retten will. Nun, das ist richtig. Nicht jeder wird die Rettung annehmen. Aber Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist richtig. Das hält uns dazu an, das verkehrte Leben und die weltlichen Leidenschaften aufzugeben und in dieser Welt ein beherrschtes und gerechtes Leben zu führen und Gott zu ehren. Vor uns liegt doch die ewige Freude, denn wir warten darauf, dass die Herrlichkeit unseres mächtigen Gottes und Retters, Jesus Christus, sichtbar wird. Er hat sein Leben für uns geopfert, dadurch hat er uns von der ganzen Verkehrtheit unseres Lebens befreit und uns zu einem reinen Volk gemacht, das nur ihm gehört und sich mit aller Kraft bemüht, das Gute zu tun. Schauen Sie, wir sind zu den Jüngern Christi geworden und bemühen uns, das Gute und Richtige zu tun. Aber wie gesagt, aufgrund unserer eigenen Kraft können wir es nicht. Wir brauchen Gottes Kraft, um es tun zu können. Und sie schreibt die Life Application Bible Folgendes. Sie schreiben hier in ganz richtiger Weise, nun, da wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade, bedeutet das nun, dass wir frei sind zu sündigen und die 10 Gebote zu brechen. Also die verstehen ganz genau, dass die Sünde die Übertretung des Gesetzes ist, der 10 Gebote. Warum halten sie dann den Sabbat zum Beispiel, nicht eins der 10 Gebote? Die Kommentare führen weiter aus. Paulus sagt, in keinster Weise sind wir frei zu sündigen. Das Gesetz rechtfertigt uns nicht. Das Gesetz hilft uns nicht, die Sünde zu überwinden. Aber wir sind gegenüber Christus, unserem Herrn, verantwortlich. Und er gibt uns die Kraft, das Gute zu tun und nicht das Böse. Schauen Sie, die haben das richtig verstanden. Er gibt uns die Kraft. Ich kehre zu der Mengebibel zurück. In Römer Kapitel 5, angefangen Vers 8. Römer Kapitel 5 und Vers 8. Und ich lese die Verse 8 bis 10. Römer Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also auch hier die Anmerkung der Schlachterbibel, dass wir den Tod oder vielmehr die Todesstrafe bezahlt haben, weil Christus damals schon in uns war, das ist keineswegs der Fall. Das ist absolut verkehrt. Nein, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. So werden wir also jetzt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, noch viel gewisser durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet werden. Denn wenn wir, Vers 10, als oder obgleich wir noch Feinde Gottes waren, mit ihm durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden sind, so werden wir jetzt als Versöhnte noch viel gewisser Rettung finden durch sein, das heißt Christi, Leben. Noch einmal. Denn wenn wir, als oder obgleich wir noch Feinde Gottes waren, mit ihm durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden sind, so werden wir jetzt als Versöhnte noch viel gewisser Rettung finden durch sein Leben. Wir werden Rettung finden durch das Leben Christi. Was ist damit gemeint? Christus ist unser lebendiger Hohepriester. Er tritt für uns im Himmel ein, wenn wir uns an Gott den Vater wenden und um Vergebung der Sünde bitten. Aber noch weitaus mehr ist gemeint. Wir werden Versöhnung finden durch das Leben Jesu Christi, weil Christus in uns lebt. Und weil er uns rechtfertigt, wieder gerecht macht, wenn wir sündigen und insoweit aufgrund von unserer Reue, unseres Glaubens, die Sünde vergeben wird. Aber er macht uns auch dadurch gerecht, dass er in uns lebt, dass er durch uns lebt und uns die Kraft schenkt, weniger und weniger zu sündigen, weniger und weniger das Gesetz zu brechen. So werden wir mehr und mehr mit Gott versöhnt, auf eine kontinuierliche Weise, und wir nähern uns mehr und mehr dem Heil. Ich möchte hier eine Stelle aus der Elberfelder Bibel vorlesen, Galater Kapitel 2 und Vers 16. Galater 2 und Vers 16. Denken wir daran, wir werden gerettet durch das Leben Christi in uns. Und das ist uns durch Gnade zuteil geworden. Nicht nur die Vergebung der Sünde wird uns zuteil aufgrund von Gnade, auch die Tatsache, dass er in uns lebt, ist Teil der Gnade. Deswegen leben wir, sind wir unter der Gnade. Galater Kapitel 2 und Vers 16. Wir wissen, heißt es hier, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, aber dann wird hier in der Anmerkung gesagt, oder durch den Glauben Christi Jesu. Und das ist damit gemeint. Wir werden gerechtfertigt durch den Glauben Jesu Christi, der in uns ist, auf eine kontinuierliche Weise. Wie ich sagte, wir sündigen heute nach wie vor. Und wenn wir sündigen, dann wird uns der Glaube Jesu Christi in uns gerechtfertigt oder rechtfertigen. Und so heißt es, so haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben, das heißt hier an Christus in Anmerkung, Christi, gerechtfertigt werden. Also, zunächst einmal glauben wir an Christus. Aber auch dieser Glaube ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes, wie wir gesehen haben. Und dann lebt Christus letztendlich in uns durch den Heiligen Geist. Und durch seinen Glauben in uns, diesen mächtigen, kraftvollen Glauben in uns, werden wir gerechtfertigt. Denn wenn wir sündigen, dann schaut Gott, der Vater, auf uns und er schaut auch auf Jesus Christus, der in uns lebt. Und er rechtfertigt uns aufgrund des Glaubens Christi in uns. Dieser kräftige, mächtige Glaube, der uns mehr und mehr gerecht macht. Schauen Sie, dadurch, dass wir was tun? Nach wie vor ihn mit Füßen treten? Nach wie vor nicht standhaft sind in der Gnade, die Gnade vernachlässigen. Nein, wir halten fest an der Gnade. Wir lassen uns diese Gnade nicht durch die Finger gleiten. Wir erkennen, wie notwendig es ist, dass Christus in uns lebt und dass wir aufgrund des Glaubens Christi in uns immer mehr gerechtfertigt und gerecht werden. Ich möchte auch 2. Korinther einmal hier jetzt vorlesen. 2. Korinther und Kapitel 10, auch das aus der Elberfelder Bibel zitiert. Das steht nämlich hier in unmittelbarem Zusammenhang mit dem, was ich hier sage. 2. Korinther 10 und lesen wir die Verse 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, da kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Aber hier in der Anmerkung heißt es auch in Gott oder durch Gott. Also unsere Waffen sind mächtig durch Gott. Warum? Weil Gott uns diese Waffen gibt. Sie sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, zu zerstören wir Vernünfteleien oder falsche Ideen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und neben jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir nehmen jeden Gedanken sogar gefangen unter den Gehorsam Christi. Schauen Sie, wir sind unter dem Gehorsam Christi. Wir sind nicht nur unter der Gnade. Nun, das Wort für unter in diesem Fall ist nicht das Wort, was sonst gebraucht wird. Es ist das Wort eis im Griechischen, eis, und das bedeutet in hinein. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen in den Gehorsam Christi hinein, sind aber nach wie vor dann unter dem Gehorsam. Wenn wir unter der Gnade Gottes sind, sind wir unter dem Gehorsam Jesu Christi. Keineswegs sind wir frei davon, Christus gehorsam zu sein, Gott gehorsam zu sein, dem Gesetz, das uns Gott gegeben hat, gehorsam zu sein. Nein, im Gegenteil. Wir bemühen uns, aber wir können es nur tun aufgrund der Gnade Gottes, aufgrund der Tatsache, dass Jesus Christus in uns lebt, uns die Kraft dazu gibt. Wir bemühen uns, das Gesetz zu halten. Es geht also nicht um Gnade oder Gesetz, es geht um Gnade und Gesetz. Beide Dinge gehören zusammen. Auch hier wiederum möchte ich dies kurz aus der guten Nachricht einmal vorlesen, denn ich fand das auch sehr gut hier übersetzt oder interpretiert in 2. Korinther Kapitel 10. Es ist interessant, wie die das manchmal bringen, und dann fragt man sich, ja, verstehen die denn überhaupt noch das, was die hier so schreiben? 2. Korinther 10 in Vers 3. Natürlich bin ich ein Mensch, aber ich kämpfe nicht auf menschliche Art. Ich benutze in meinem Kampf keine menschlichen Waffen. Das sollte uns auch etwas zu denken geben. Wir als wahre Christen werden an Kriegen nicht teilnehmen. An Kriegen, die von Menschen geführt sind. Wir sind zwar Menschen, aber wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen. Nein, wir haben einen geistlichen Kampf zu bestehen. Er sagt hier, sondern ich benutze in meinem Kampf die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Befestigungen. Ich widerlege falsche Argumente und reiße den Hochmut nieder, der sich gegen die Erkenntnis Gottes auflehnt. Jeden Anschlag auf die Wahrheit nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl Christi. Paulus kann es aber nur deshalb tun, weil Christus in ihm lebt, schauen Sie. Und wir nehmen die Waffen, die uns Gott gibt, in Empfang. Auch die werden uns aufgrund der Gnade Gottes zuteil. Aber wir müssen sie natürlich anwenden, oder um es richtiger zu sagen, wir müssen natürlich Christus erlauben, diese geistlichen Waffen in unserem Leben anzuwenden. Er führt, wir folgen, aber wir müssen ihm folgen. Das ist das Problem. Manchmal wollen wir eben nicht folgen und wollen unsere eigenen Dinge tun. Wir erhalten Kraft, wir erhalten Stärke von Gott aufgrund von Gnade, damit wir mehr und mehr gerecht werden können, damit wir mehr und mehr die Gerechtigkeit in unserem Leben darstellen können. Es ist Gottes Gerechtigkeit, nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die wir suchen. Und was sagt uns Matthäus Kapitel 6 und Vers 33? Eine Stelle, die wir alle doch so gut kennen. Aber wenn es zu Problemen kommt, wenn es zu Situationen kommt, wo man dann geneigt ist zu sündigen, denken wir an diese Stelle. Matthäus 6, Vers 33, was lesen wir? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gottesgerechtigkeit. Wir sollen nach der Gerechtigkeit Gottes trachten, nicht unserer eigenen Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit Gottes kann uns nur von Gott gegeben werden. Wir müssen sie natürlich suchen. Wir müssen sie wollen. Sie wird uns aus Gnade zuteil, wenn wir willens sind, diese Gerechtigkeit Gottes anzunehmen. Sie ist ein Geschenk. Römer Kapitel 5 und Vers 17 zeigt uns, dass die Gerechtigkeit Gottes ein Geschenk ist, die uns gegeben werden kann, die uns Gott anbietet. Aber wir müssen sie natürlich annehmen. Römer Kapitel 5 und lesen wir Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Also auch hier wiederum wird viel zum Ausdruck gebracht. Wir erkennen die Tatsache an, dass wir Fülle der Gnade Gottes empfangen, dass wir die Gabe der Gerechtigkeit Gottes empfangen. Und wenn wir diese Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben wirken lassen, dann werden wir herrschen, und zwar über die Sünde herrschen. Dann wird die Sünde nicht mehr über uns herrschen. Aber wie tun wir dies? Durch den einen Jesus Christus, der in uns lebt, der uns diese Kraft gibt, die Sünde zu überwinden, sodass wir dann nicht mehr unter dem Gesetz sind, weil wir das Gesetz nicht mehr brechen. Und wenn wir es brechen, dass wir sofort wiederum Vergebung der Sünde erlangen, weil wir unter der Gnade sind. Schauen Sie, wie das alles zusammenpasst. Wie das alles zusammenpassen muss. Römer Kapitel 8, die Verse 3 bis 4. Eine Stelle, die wir schon des Öfteren zitiert haben. Ich möchte sie noch einmal zitieren. In diesem Zusammenhang ist es ausgesprochen wichtig. Römer Kapitel 8, die Verse 3 und 4. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, unser Fleisch, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen, verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit Gottes vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Christus erfüllt diese Gerechtigkeit in uns, wenn wir ihn dazu lassen, es zu tun. Warum wird sie erfüllt? Weil wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Es ist der Geist Gottes in uns, der uns befähigt, mehr und mehr gerecht zu leben. Wenn wir uns Hebräer Kapitel 5 anschauen, und auch hier möchte ich kurz auf die Schlachterbibel verweisen. Hebräer Kapitel 5 und in Vers 9. Hebräer 5 und Vers 9. Zunächst einmal lese ich die Stelle vor, wie sie in der Schlachterbibel übersetzt wird, und dann auch noch eine Anmerkung hierzu. Hebräer 5 und Vers 9. Er ist, nachdem er zur Vollendung gelangt ist, allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also, was wird hier gesagt? Wir müssen Christus gehorchen. Wenn wir ihm gehorchen, dann ist er zu dem Urheber unseres Heils geworden, weil er es uns aus Gnade anbietet. Aber er verlangt Gehorsam. Und dann schreibt hier die Schlachterbibel Folgendes. Wahre Errettung erweist sich im Gehorsam gegen Christus. Angefangen von Gehorsam gegen das Gebot des Evangeliums, Buße zu tun oder besser zu bereuen und zu glauben, bis hin zu einem Leben, das geprägt ist von Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Es ist erstaunlich, dass Sie das so schreiben. Das ist nämlich genau richtig. Aber wird das auch so gelehrt? Wird das auch so verstanden? Wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein. Wir müssen dem Gesetz gehorsam sein. Warum wird aber dann gesagt, ja, das Gesetz ist für uns heute nicht mehr notwendig und gültig? Schauen Sie, wie das alles sich dann widersprechen würde. Nein, wir leben unter der Gnade Gottes, die uns nicht nur die Sünde vergibt, sondern die uns auch die Kraft gibt, gerecht zu leben. Und solange wir unter der Gnade Gottes sind, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, unter der Todesstrafe des Gesetzes. Und solange wir unter der Gnade Gottes leben und diese Gnade Gottes in unserem Leben anwenden, wird die Sünde nicht mehr über uns herrschen. Nun, wir werden hin und wieder sündigen. Wir werden hin und wieder natürlich dann auch die Vergebung der Sünde erlangen müssen. Aber sie wird nicht mehr Herrschaft über uns haben, wie es in der Vergangenheit der Fall war, als wir fleischlich gesinnt waren. Wir sind heute nicht mehr fleischlich gesinnt, sondern geistlich gesinnt, hoffentlich. So geht es also nicht mehr um die Frage Gesetz oder Gnade, sondern es geht um Gesetz und Gnade. Und aufgrund der Gnade Gottes, die uns als ein freies Geschenk gegeben wird, sind wir in der Lage, gerechtfertigt zu werden und gerecht zu leben. Und das Verdienst gehört Gott, der uns gerecht macht. So danken wir Gott dafür, dass er uns diese Gnade schenkt. Und bleiben wir unter der Gnade Gottes und verachten wir sie nicht und treten wir sie nicht mit Füßen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.